Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Wir wollen uns in den nächsten zwei Stunden damit beschäftigen, wie wir die Angst vor den hohen Energiekosten, wie wir dieser Angst begegnen können. Unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2254 2254 können Sie sich gerne beteiligen mit Ihren Erfahrungen, vielleicht auch Tipps. Mehr als jeder dritte Erwachsene in Deutschland rechnet inzwischen damit, dass die kommenden Energierechnungen nur mit erheblichen Schwierigkeiten bezahlt werden können. Das hat der aktuelle Deutschland-Trend für das ARD-Morgenmagazin rausgefunden. Das war jetzt die Tage, gerade gestern oder vorgestern. Also die Frage, auf was stellen Sie sich ein? Wie sehr belasten die Heizungs- und die Stromkosten Ihre Haushaltskasse? Wie sorgen Sie vor? Was machen Sie? Steigende Energiekosten, was können Verbraucher und Verbraucherinnen tun? Das ist also hier die Frage. Die nächsten zwei Stunden Tipps und Hilfe gibt es bis 11 Uhr von Wiebke Werner. Sie ist Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins, und Udo Sieverding. Er ist Bereichsleiter Energie von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Ich begrüße Sie beide ganz herzlich. Hallo Frau Werner.
Guten Morgen.
Hallo Herr Sieverding.
Hallo, guten Morgen.
Aus Nordrhein-Westfalen zugeschaltet. Frau Werner, ist das, was ich geschildert habe, in der Mieterberatung schon spürbar?
Also die konkreten Fragen rund um Heizkostenabrechnungen, das ist jetzt noch nicht ganz so relevant. Die betreffenden Heizkostenabrechnungen mit den erwarteten hohen Nachforderungen kommen ja erst nächstes Jahr. Aber im Zusammenhang mit anderen Fragen rund um die mietrechtlichen Probleme merken wir schon eine große Angespanntheit und eine große Unsicherheit unserer Mitglieder.
Herr Sieverding, wie geht es in den Verbraucherzentralen? Merkt man da schon die Fragestellung?
Ja, auf jeden Fall. Also das Thema Heizkosten, Nebenkosten, das hatte Frau Werner ja schon gesagt, da rechnen wir vor allen Dingen ab dem nächsten Jahr mit der großen Welle, aber auch einzelne. Wir haben ja schon Preissteigerungen seit Sommer, seit August, September 2021. Also da kommt jetzt auch schon einiges in den Haushalten an, gerade drastische Strom- und Gaspreiserhöhungen. Aber was das ganze Jahr überläuft und uns wirklich bis zum Anschlag auslastet, ist das ganze Thema Energiesparen, Energieeffizienz, Photovoltaik, Heizungsaustausch. Also da ist das Interesse natürlich riesengroß im Moment.
Und wir wollen jetzt auch hier informieren in den zwei Stunden und mit dieser Information auch so ein bisschen vielleicht Angst eindämmen. Welche Hilfsangebote gibt es? Darüber werden wir sprechen. Wie kann man, Herr Sieverding sprach es gerade an, Energiekosten vielleicht noch mindern? Was müssen Vermieter beachten? Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es auch für Vermieter beispielsweise? 0800 2254 2254, unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Meine Gäste, die ich Ihnen ja schon kurz vorgestellt habe, beraten Tag für Tag zu diesen Themen, kann man sagen. Das ist einmal Wiebke Werner, Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins, und Udo Sieverding von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und da Bereichsleiter Energie. Frau Werner, von welcher Mehrbelastung würden Sie jetzt einfach mal so sagen, von welcher Mehrbelastung muss ich ausgehen?
Also wir rechnen damit, dass einzelne Haushalte wahrscheinlich mit mehreren hundert Euro Nachzahlung bei der nächsten Heizkostenabrechnung rechnen müssen. Die Energiekosten können sich verdoppeln, verdreifachen. Das ist so die Prognose. Und im schlimmsten Fall kann das bedeuten, dass das Nachzahlungen in Höhe von 1 bis 2 Monatsmieten bedeutet. Also da kommt schon einiges auf uns zu.
Herr Sieverding, was sind so Ihre Größenordnungen, mit denen Sie rechnen?
Ja, ich würde da nochmal unterscheiden zwischen Gas und Strom. Mhm. Beim Gas haben wir jetzt schon mehr als eine Verdopplung zum Vorkriegsniveau. Wir hatten früher viele Haushaltstarife, ich mache das immer lieber am Arbeitspreis fest, pro Kilowattstunde, weil man das dann ganz gut vergleichen kann. Dann kommt natürlich auch der Grundpreis noch dazu. Aber beim Arbeitspreis hatten viele Haushalte vor der Krise so 5 bis 6 Cent pro Kilowattstunde. Jetzt sind wir durchschnittlich schon bei 14, 15 Cent.
Also eine Verdreifachung ist das.
Jetzt, genau, ja, das, je nachdem. Manche haben dann vorher schon einen Tarif für 7 Cent gehabt, da ist es jetzt eine Verdopplung, aber einige haben auch jetzt schon eine Verdreifachung. Und das sind Bestandskundentarife, das sind Durchschnittstarife, und wir sehen, dass Kunden, die jetzt einen neuen Gastarif suchen, weil sie bei ihrem alten Anbieter rausgeflogen sind oder der ihnen keinen neuen Vertrag anbietet und sie jetzt wirklich über die Portale auf den Markt gehen müssen, werden derzeit schon Gaspreise Richtung 35, 40 Cent aufgerufen. Das ist totaler Wahnsinn und Ausnahmezustand. Können wir vielleicht gleich auch noch mal drauf kommen, was man da machen kann. Aber das ist die Situation beim Gas. Und beim Strom ist es nicht ganz so drastisch, aber auch vor Krisenniveau 25 bis 30 Cent für eine Kilowattstunde Strom. Da sind wir jetzt so 20-30% drüber, bewegen uns durchschnittlich Richtung 40 Cent. Aber auch da, wer einen neuen Stromanbieter sucht, hat große Probleme. Da sind die Preise im Moment Richtung 70, 80 Cent pro Kilowattstunde.
Also wenn ich Sie da richtig verstehe, also wer einen neuen Stromanbieter sucht, früher ist man ja, oder haben es ja viele gemacht, häufiger die Stromanbieter zu wechseln, um ein günstiges Angebot zu bekommen. Stromanbieter wechseln, ist das im Moment auf jeden Fall kein Tipp oder ist das noch immer ein Tipp von Ihnen?
Nein, es ist kein Tipp. Der Markt hat sich hier komplett gedreht. Früher haben wir jahrelang immer gesagt, raus aus der Grundversorgung. Die Grundversorgung ist der teuerste Tarif, Anbieterwechsel oder Tarifwechsel. Heute ist es genau umgekehrt. Die Grundversorgung ist, wir haben das auch gerade noch mal überprüft, ist in 9 von 10 Fällen günstiger als andere Sondertarife. Das heißt, der Tipp im Moment lautet, überlegen Sie, sich in die Grundversorgung fallen zu lassen. Das ist natürlich auch,
Was meinen Sie damit? Also was versteht man eigentlich unter der Grundversorgung?
Ja, ich mache es mal an einem konkreten Beispiel fest. Wir haben in dieser Woche eine Preiserhöhung von einer Kundin oder von zwei Kundinnen auf dem Tisch gehabt. Das eine war, die war Kundin der Deutschen Bahn. Die DB hat auch eine Energietochter, DB Energy. Und die hat einer Verbraucherin, die vorher, ich glaube, 32 Cent bezahlt hat, eine Preiserhöhung geschickt auf 1,57 Euro für eine Kilowattstunde Strom. Das ist der deutsche Negativrekord im Moment. Mhm. So, und ein anderes Beispiel war 80 Cent. Das klingt dann zu den 1,57 Euro moderat. Es ist aber immer noch mehr als eine Verdopplung gewesen, weil vorher der Preis auch hier auf 32 Cent lief, so 32, 33 Cent. So, und diese Kunden, die müssen unbedingt merken, dass sie ein völlig überteuertes Tarifangebot bekommen haben. Die Bahn und auch der andere Discounter hat offensichtlich kein Interesse daran, diese Kunden zu halten, weil sie selber Mengen, das hängt mit dem Großhandelsmarkt und ihrer Beschaffungsstrategie zusammen, kann ich bei Bedarf gerne noch ein bisschen mehr zu sagen. So, und dann wollen die Anbieter diese Kunden quasi loswerden oder diejenigen, die das nicht peilen, dass sie hier einen völlig überteuerten Tarif angeboten bekommen haben. Und das sind leider auch so sicherlich 10-20%, die das nicht verstehen, die das nicht ernst nehmen, die das nicht lesen können. Und die landen dann in einem Tarif und werden völlig überteuert demnächst beliefert. Und das ist ein großes Problem durchaus.
So, jetzt haben Sie aber gesagt, lassen Sie sich in die Grundversorgung fallen. Was meinen Sie damit?
Genau. So, und dann kommt jetzt die Grundversorgung ins Spiel. Die hat einen relativ hohen Verbraucherschutzstandard. Sie ist transparent. Es gibt in jeder Stadt einen sogenannten Grundversorger. In aller Regel ist das das Stadtwerk und überall da, wo Vattenfall unterwegs ist, ist es Vattenfall und E.ON oder ENBW in Baden-Württemberg. Also die großen Energieversorger und Stadtwerke sind in den meisten Fällen auch vor Ort der Grundversorger. Und die müssen einen Tarif anbieten, den sie auch im Internet veröffentlichen müssen und aus dem man innerhalb von 2 Wochen auch wieder rauswechseln kann. Aber erstmal sollte man da reinwechseln und das macht man, indem man zum Beispiel jetzt dieses Angebot von der Bahn nicht akzeptiert und von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch macht. Und dann fällt man automatisch in die Grundversorgung zurück. Das ist also auch ein Verbraucherschutz. Standard, man wird immer in Deutschland mit Strom beliefert.
Das wollte ich gerade sagen, also man muss keine Angst haben, dass man plötzlich keinen Strom mehr bekommt, sondern automatisch greift dann die Stadtwerke oder der Grundversorger.
Genau, das ist alles gesetzlich geregelt. Wenn man keinen laufenden Vertrag hat, weil man ihn gekündigt hat, fällt man automatisch in diese Grundversorgung. So, und da gibt es im Moment noch eine Diskussion wieder ob dann die Neukunden auch zu den Bestandskundentarifen beliefert werden. Da gab es zum Jahresanfang ein bisschen Turbulenzen. Da gibt es jetzt eine neue gesetzliche Regelung. bis auf wenige Ausnahmen ist das jetzt so, dass die Neukunden auch zu den Bestandskundentarifen beliefert werden. In einigen Fällen gibt es dann noch, kommt noch die sogenannte Ersatzversorgung ins Spiel, aber das ist nicht für die breite Masse, sondern die Empfehlung lautet wirklich, wer drastische Preiserhöhungen bekommt, sollte sich in die Grundversorgung fallen lassen.
Ja.
Schatten, wie alles hat das auch natürlich eine Schattenseite. Das führt dazu, dass es einen Neukundenansturm in der Grundversorgung gibt.
Ja.
Und dann funktioniert natürlich diese Mischkalkulation nicht mehr so stark, wenn jetzt viele neue Kunden kommen, führt dann dazu, dass die Bestandskunden, die also immer schon in der Grundversorgung waren, jetzt vermutlich schneller eine Preiserhöhung bekommen, als wenn das ohne die ganzen Neukunden der Fall gewesen wäre.
Das ist der Nachteil, aber auf jeden Fall erstmal die Nachricht, also der Grundversorger hat eventuell doch noch andere Preise als die, die Sie jetzt da eventuell in Ihrem Briefkasten finden. Apropos Briefkasten finden, Frau Werner, jetzt kommen ja doch bei dem einen oder anderen Mieter und Mieterin schon die Anfrage von den Vermietern oder die Ankündigung, die Abschlagszahlungen, die Nebenkosten würden steigen. Wie reagiere ich als Mieterin, als Mieter auf solche Briefe?
Na, das sind, also rein rechtlich haben Vermieter die Möglichkeit, im Zusammenhang mit einer Heizkostenabrechnung, auch mit einer Betriebskostenabrechnung, die laufenden Vorauszahlungen entsprechend anzupassen. Dieses Recht haben im Übrigen Mieterinnen und Mieter auch, wenn man zum Beispiel aus einer Abrechnung ein Guthaben bekommt, dass man sagt, lieber Vermieter, die Vorauszahlungen scheinen nicht mehr angemessen, ich habe ja eine große Nachzahlung bekommen, dann besteht die Gelegenheit, diese anzupassen. Momentan befinden wir uns halt in der Situation, dass wir ja wahrscheinlich mit Nachzahlungen in der nächsten Abrechnung rechnen. Und das nehmen jetzt Vermieter, Vermieterinnen zum Anlass, die laufenden Vorauszahlungen anzupassen. Und da muss man gucken, ob das rechtlich so möglich ist. Ist so ein bisschen umstritten, vor allen Dingen, wenn die letzte Heizkostenabrechnung vielleicht schon Anfang des Jahres oder also schon mehrere Monate her ist. Welche Anforderungen da der Vermieter, die Vermieterin an diese Anpassung der Vorauszahlung erfüllen muss. Deswegen gehen zum Beispiel auch in Berlin viele Wohnungsunternehmen gerade dazu über, das sozusagen auf Vereinbarung, also auf freiwilligen Basis anzubieten und zu sagen, lieber Mieter, liebe Mieterin, wir rechnen mit hohen Energiepreisen oder Energiepreissteigerungen und deswegen bieten wir an, die Vorauszahlungen anzupassen. Es hat natürlich den Vorteil, das spare ich ja sozusagen an, was ich da an Vorauszahlungen leiste.
Ich verbrauche es ja noch nicht.
Genau, und das wird in der nächsten Heizkostenabrechnung ja dann auch berücksichtigt, was ich an Vorauszahlungen bereits geleistet habe. Auf der anderen Seite ist die Vorauszahlung Teil der laufenden Miete und belastet natürlich dann auch das monatliche Mietkonto, die monatliche Mietzahlung
jetzt
der
schon.
Haushalte jetzt schon. Mhm. Und wir sagen immer, naja, wenn man das irgendwie ermöglichen kann, dann ist es durchaus zu rechtfertigen, die laufenden Vorauszahlungen anzupassen und sich darauf einzulassen. Die Alternative wäre, dass man Geld zurücklegt und auf dem eigenen Konto irgendwo sichert. Aber natürlich bei solchen Tipps kriegen wir natürlich dann auch gerne mal von Haushalten, die sagen, wie sollen wir es denn machen? Wie sollen wir denn jetzt aus den laufenden Kosten noch die Vorauszahlungen anpassen? Das überfordert uns finanziell.
Und wenn man merkt, das kann man nicht, das wird man in Zukunft auch nicht können, was man dann macht. Darüber reden wir hier auch gleich. Denn vielen steht ja sprichwörtlich das Wasser jetzt schon bis zum Hals. Und irgendwie fragt man sich, wie soll ich denn da noch Anpassungen irgendwie nach oben stemmen können, auch jetzt schon stemmen können. Rufen Sie uns an mit Ihren Ideen, aber auch mit Ihren Sorgen, mit Ihren Erfahrungen. Haben Sie vielleicht schon Briefe von Vermietern, von Verwaltern bekommen? Sind Sie schon ins Gespräch gegangen? Und dieses Thema, wie versuchen Sie Energie zu sparen? Das wollte ich gerne nochmal mit Ihnen, Herr Sieverding, ansprechen. Das ist Ihr täglich Brot. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat beispielsweise auch Online-Seminare ins Internet gesetzt. Was raten Sie? Was kann man denn tatsächlich jetzt noch tun? Weil ich meine, mein Haus dämmen, dafür ist es jetzt für diesen Winter ja auch schon ein bisschen spät, oder?
Ja, sowohl von der Jahreszeit als auch vom Fachkräftemangel. Mhm. Und teilweise haben die Handwerker sogar Lieferprobleme mit Dämmstoffen, Heizungen, Wärmepumpen und so weiter. Da kommt einiges zusammen. Trotzdem kann man natürlich viel machen und bei aller Dramatik der Krise, des Krieges, der Energiepreissteigerungen ist es schon irgendwie auch, ja, wirklich toll zu sehen, wie viele Verbraucherinnen und Verbraucher sich auf den Weg machen, jetzt Energie zu sparen, mit kleinen Maßnahmen, mit größeren Maßnahmen. Eines unserer beliebtesten Themen bei den Online-Seminaren, aber auch in den Online-Angeboten, also online-redaktionell, ist das Thema Steckersolargeräte, also Balkonsolaranlagen, ja. Weil das für Eigentümer eine Möglichkeit ist, aber auch eben für Mieterhaushalte so eine Plug-and-Play-Solaranlage mit dem Schuko-Stecker auf den Balkon, und dann kann man zumindest schon mal ein bisschen Strom, zumindest im Sommer und bis in den Oktober, November rein.
Um mal so eine Größenordnung, kann ich damit meinen Kühlschrank versorgen, oder welche Größenordnung bringt so eine Anlage auf dem Balkon?
Ja, also man sollte es nicht übertreiben. Das hängt dann auch natürlich mit dem Haushaltsstromnetz zusammen. Aber wir sagen so 600 Watt Leistung, das sind zwei Module, die kann man sich schon auf dem Balkon oder aufs Carport oder wohin auch immer an die Fassade hängen. Das kann eigentlich jeder Haushalt auch eben über dieses Plug-and-Play mit der Schuko-Steckdose vertragen, und das reicht aus, um so diesen Grundbedarf, auch WLAN-Router, auch den Kühlschrank und auch ein bisschen, was man sonst im Haus noch so an kleinen Verbrauchern hat, zu betreiben.
Das größere Thema ist ja jetzt im Moment, wie kalt wird der Winter. Wir merken jetzt schon, dass es manchmal so fast ein bisschen ungemütlich ist ohne Heizung. Aber noch heizt ja wahrscheinlich, heizen die wenigsten. So, das geht jetzt aber los. Die Heizperiode geht los. Da wird ja ganz viel darüber geredet. Ein Grad absenken würde schon, ja, wie viel bringen? Wie viel bringt ein Grad kühler im Haus?
Ja, das sind ja immer diese viel zitierten 6%, die das eine Grad bringt. Aber die bringt es natürlich auch nur dann, wenn es wirklich 24 Stunden ist oder beziehungsweise für den Moment dann. Aber dann sind es auch eben nur für den Moment die 6%. Also das ist alles nicht trivial. Trotzdem ist es natürlich eine Möglichkeit, die jeder wirklich machen kann. Und das sind deswegen auch bei uns einfach die beiden gängigsten, viel gefragtesten Tipps und Hinweise, sowohl die Raumtemperatur, 1 Grad, 2 Grad nach unten hin, unbedingt aufpassen, bewohnte Räume nicht unter 16, 17 Grad, sonst lauert wirklich das Schimmelfeuchte Problem, das muss man ernst nehmen, machen wir uns auch große Sorgen jetzt, gerade bei armutsbetroffenen Haushalten, dass wir hier in ein Schimmelproblem reinlaufen. Und das andere große Thema ist natürlich warmes Wasser, und hier also warmes Wasser ist mehr als nur Duschen, aber natürlich auch gerade beim Duschen. Und wir merken ja an den Diskussionen, es gibt einerseits einen Fragebedarf, ein Interesse am Thema. Und sobald man es aber etwas da einen falschen Zungenschlag reinbekommt oder dann auch mal ein Politiker, eine Politikerin sich mit dem zum Thema Duschen äußert, dann gibt es gleich einen Shitstorm. Und das zeigt natürlich auch, wie sensibel, ja, vielleicht auch das Thema Körperhygiene ist, aber vielleicht auch oder bestimmt auch, wie sensibel jetzt gerade das ganze Thema Paternalismus, wer darf hier wem welche Vorschläge machen und
ja, aber
Tipps
heute
geben.
In unserer Sendung dürfen wir das schon, weil wir sie genau unter dieses Thema gestellt haben. Was können wir Verbraucherinnen, was können wir Verbraucher tun? Frau Werner, wenn ich jetzt in meiner Mietwohnung mir meinetwegen so ein Solarpanel da auf dem Balkon mache und meinen WLAN-Router darüber betreibe, also Strom spare, meine Nachbarin das aber vielleicht nicht tut. Strom wird separat abgerechnet, da merke ich direkt, was ich spare, habe ich dann auch gespart, oder?
Ganz genau. Achso, die Stromversorgung wird individuell durch einen Stromvertrag zwischen den Mietern und dem örtlichen Stromversorger geregelt. Das hat gar nicht so viel mit der Abrechnung zu tun, die jetzt das Mietverhältnis betreffen, also die Heizkostenabrechnung. Etwas anderes ist es bei der Heizkosten- und Warmwasserversorgung.
Wie ist das meistens aufgeteilt in so größeren
Mietverhältnissen? Genau, also die Heizkostenverordnung schreibt vor, dass Heizung und Warmwasser zu einem bestimmten Anteil nach dem konkreten Verbrauch abgerechnet werden müssen. Und das sieht dann konkret in den Heizkostenabrechnungen so aus, dass ein Verteilschlüssel der Kosten vorgenommen wird. Das können zum Beispiel 50% nach Verbrauch und 50% nach der Wohnfläche. Dieser Umlageschlüssel kann aber auch deutlich höher zugunsten der Berücksichtigung des Verbrauchs, nämlich dass 70% der Kosten nach dem Verbrauch umgelegt werden.
Also wird direkt in meiner Wohnung geguckt, was
genau,
ich verbraucht
habe? Genau, da sind diese Heizkostenverteiler an der Wohnung, an den Heizkörpern, und da wird ja der Verbrauch erfasst und das geht dann so in die Abrechnung ein. Und worauf Sie, glaube ich, so ein bisschen abzielen, ist ja die Frage, ich kann schön sparen, und wenn ich jetzt aber nur einen Verteilerschlüssel von 50% in der Heizkostenabrechnung habe, dann ist da natürlich das Potenzial, dass mein sparsames Verbrauchsverhalten in dieser Heizkostenabrechnung hinreichend berücksichtigt wird, nicht ganz so gut, wie wenn der nach 70% berücksichtigt wird. Und ich habe natürlich auch immer durch diese andere Komponente, bin ich auf das Verbrauchsverhalten auch der aller Mieter angewiesen. Aber das hat halt den Grund, dass man jetzt nicht 100% nach Verbrauch abrechnet, dass einfach auch Leitungsverluste entstehen und verschiedene Wohnungen in den verschiedenen Etagen einfach
unterschiedlich gut zu heizen sind.
Genau, und dann unterschiedliche Kosten. Und damit will man das so ein bisschen abgleichen. Aber ich denke, trotzdem sollte das nicht davon abhalten, jetzt gerade angesichts der momentanen Situation sein Verbrauchsverhalten wirklich auf den Prüfstand zu stellen.
Oder vielleicht auch mal mit den anderen Mietern zu reden, oder? Haben Sie sowas? Also was für Erfahrungen haben Sie da in der Mieterberatung? Also schließen sich jetzt viele Mietgemeinschaften zusammen und unterhalten sich mal über ihren Verbrauch?
Das habe ich jetzt noch nicht so oft erlebt, aber auf jeden Fall zu befürworten. Ich denke auch, der Kontakt im Haus ist immer gut, wenn man da sich miteinander austauscht und alle in einem Boot sitzen. Weil jetzt zum Beispiel die Änderung des Verteilerschlüssels, ne? Wenn ich jetzt bislang in der Heizkostenabrechnung zu 50% nach Verbrauch und zu 50% nach Wohnfläche abgerechnet werde, wie komme ich denn jetzt dahin, dass vielleicht mein Verbrauch zu 70% umgerechnet wird? Das ist nicht so einfach, da habe ich leider keinen Anspruch drauf. Das kann nur der Vermieter festlegen. Und das muss er dann auch fürs ganze Haus machen. Und dafür braucht er nur einen sachlichen Grund. Und dann wäre das möglich. Man könnte also überlegen, ob man mal an den Vermieter herantritt und sagt, Mensch, wollen wir das nicht ändern und den Verbrauch zukünftig nach dem Umlageschlüssel von 70% verteilen.
Unter der 0800 225 4224 können Sie sich beteiligen. Und ich begrüße Christoph Roder. Schönen guten Tag, Herr Roder.
Hallo, guten Morgen. Grüße Sie.
Guten Morgen. Was sind Ihre Gedanken zum Thema steigende Energiekosten? Was können Sie, was kann ich tun?
Also ich lebe in München mit meiner Lebensgefährtin in einer Dreizimmerwohnung. Das Haus wurde 2008 gebaut, also ist jetzt noch nicht so alt. Wir zahlen 1.700 Euro Warmmiete im Monat. Hatten jetzt, also das ist ja schon ganz schön was.
Ganz schön viel Geld, ja.
Ja, und wir hatten jetzt die letzte Nebenkostenabrechnung, wo ja jetzt eigentlich noch nicht mit der Krise in Verbindung gebracht werden kann, schon 650 Euro Nachzahlung. Und ich mache mir da schon Sorgen und meine Lebensgefährtin auch, wie das jetzt, wo das noch hingehen soll, weil gerade wie Sie vorhin gesagt haben, ne, dass eine Möglichkeit besteht, das vielleicht auf die monatliche Miete noch draufzuschlagen, wobei ich finde, 1.700 Euro ist schon eine Menge Geld. Und monatlich da noch jetzt zusätzlich was wegzusparen für den Fall einer Nachzahlung, das ist schon eine Mammutaufgabe. Und ich weiß auch gar nicht, was wir noch machen können im Sinne Energiesparen. Also wir duschen schon nur einmal täglich. Wir lassen in jedem Raum, wo wir nicht sind, das Licht aus. Die Heizkörper machen wir nicht an, wenn es noch nicht unbedingt sein muss. Jetzt geht's noch. Aber es erfüllt mich schon mit Sorge, muss ich sagen.
Fangen wir mal mit der Nachzahlung vielleicht an, Frau Werner. Auf was muss bei dieser Nachzahlung, die da jetzt ja schon offenbar ins Haus steht, geachtet werden?
Na, das sind tatsächlich die Anforderungen, die wir immer an, oder die Empfehlung, die wir grundsätzlich geben, wenn eine Heizkostenabrechnung, eine Betriebskostenabrechnung ins Haus flattert, dass wir auf jeden Fall empfehlen, diese zu überprüfen. Das ist ja eine Aufstellung von Zahlen, wo der Vermieter sozusagen die Kosten darlegen muss. Da muss dann der Verbrauch erfasst sein, da müssen die Vorauszahlungen, die geleisteten, aufgeführt sein. Also so eine Heizkostenabrechnung oder auch eine Betriebskostenabrechnung kann im Einzelfall schon ein kleines Rechenwerk sein, was den Einzelnen, die Einzelne vielleicht auch mal ein bisschen überfordert, wenn man damit nicht täglich zu tun hat. Und da würde ich empfehlen, sich tatsächlich vielleicht auch mal Hilfe zu holen, um das mal ganz konkret zu prüfen. Und jetzt, wo es tatsächlich auch um Geld geht, sollte man das wahrnehmen und vielleicht auch im Hinterkopf behalten, dass ja auch der Vermieter, die Vermieterin, die haben eine Pflicht, die müssen einen Zeitraum auch einhalten. Die sind nämlich verpflichtet, über die Heiz- und Betriebskosten einmal im Jahr abzurechnen. Und das müssen sie innerhalb von 12 Monaten nach Ende eines Abrechnungszeitraums tun. Also Beispiel, wenn jetzt über die Betriebs- und Heizkosten für 2022 abgerechnet wird, muss eine Abrechnung spätestens bis zum 31.12. des Folgejahres zugehen. Mhm. Verpassen die Vermieter diese Frist, hat das für Mieterinnen und Mieter den Vorteil, dass dann der Vermieter, die Vermieterin mit Nachforderungen aus dieser Abrechnung ausgeschlossen sind. Guthaben müssen gleichwohl ausgezahlt werden. Also das lohnt dann auch nochmal genau zu gucken, sind hier die Fristen eingehalten? Mhm. Ich ahne, dass in der momentanen Situation die Vermieter das durchaus natürlich auf dem Schirm haben, aber das nur ein kleiner Hinweis.
Eine Frage, Herr Roder, also Sie haben jetzt schon eine Nachzahlung zu leisten. Auf was beruft sich da Ihr Vermieter? Also ist jetzt schon der Verbrauch angestiegen oder was rechnet er Ihnen da vor?
Ja, das ist die Nachzahlung vom letzten Jahr. Also, ich kann mir das so erklären, meine Freundin und ich, wir sind im November 2020 in die Wohnung erst eingezogen. Und da hat zuvor eine Person nur drin gewohnt, das sind 85 Quadratmeter. Und das ist, also da wundere ich mich jetzt nicht über die Nachzahlung, ne, wenn zwei Leute duschen und manchmal baden und Strom verbrauchen. Aber ich blicke da schon mit Sorge darauf, jetzt gerade, über was Sie vorher gerade gesprochen haben. Genau. Mit den Kilowattstunden und so weiter. Also das ist
da ist ja vielleicht jetzt dann Herr Sieverding nochmal ein Ansprechpartner. Sie haben das Duschen erwähnt. Ich war ganz fasziniert, Herr Sieverding, auf Ihrer Seite. Kann man auch mal den Duschkopf, also sich eine Anleitung holen, wie man den Duschkopf überprüft? Erzählen Sie da vielleicht nochmal, weil da gibt es ja durchaus auch was zu sparen.
Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, jetzt auch do-it-yourself nochmal vom Beginn der Heizperiode aktiv zu werden bei so kleinen investiven Maßnahmen. Und dazu zählt eben auch, den Duschkopf auszutauschen. Wir haben auch einen Duschrechner bei uns auf der Internetseite, wo man dann überhaupt mal den Durchfluss sich einen Überblick verschaffen kann mit Stoppuhr und Litermaß, um dann eben zu wechseln auf einen Sparduschkopf. Die gibt es, da ist dann mehr eine Perlatoren drin, wird dann mehr Luft beigemischt. Man merkt das beim Duschen gar nicht unbedingt. Und das ist eine Maßnahme, die sich auf jeden Fall auszahlt. Wobei auch nochmal bezogen auf die Hörerfrage oder die Hörersorge, man muss schon sagen, man kann die Preissteigerungen, die wir bekommen werden und nicht die uns einsparen. Bevorstehen, man kann das nicht einsparen. Ja. Und das ist einfach eine Last, die wir zusätzlich tragen müssen. Und es ist völlig richtig, Frau Werner hat darauf hingewiesen, Heizkostenabrechnungen zu überprüfen, auch Preiserhöhungsschreiben der Energieversorger kritisch durchzulesen, wenn einem da irgendwas komisch vorkommt, nochmal zu überprüfen beim Mieterverein und den Verbraucherzentralen. Aber es ändert nichts daran, die Preise werden steigen und sie werden auch mitgeteilt. Und es ist auch dann so ein bisschen verrückt, aber wir kommen auch jetzt in unseren Beratungsstellen, in unserer Beratungsarbeit in so einen Erklär- und Ernüchterungsjob rein, zu sagen, nee, das ist leider richtig, da ist kein Fehler drin, das ist jetzt wirklich doppelt so teuer und es kann sein, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Das ist die Situation und alle Haushalte, die es irgendwie noch in ihrem Haushaltsbudget darstellen können, ja, denen bleibt nichts anderes über. Und um die anderen Haushalte, da muss sich dann die Politik mit den Entlastungspaketen kümmern.
Darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Herr Roder, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf und für diese Schilderung, wie es Ihnen geht. Am Telefon begrüße ich Lukas Sander. Schönen guten Tag, Herr Sander.
Guten Tag, grüße Sie.
Was beschäftigt Sie, wenn steigende Energiekosten angesprochen werden?
Ja, natürlich allgemein die Preisentwicklung beschäftigt mich schon sehr. Was mich aber allerdings gerade beschäftigt, ist ein Brief meines Energieversorgers und der teilt mir mit, also Preisinformationen, es gibt neue Preise. Und ich habe aber eine Preisgarantie und die läuft zum Ende des Jahres aus. Mhm. Jetzt frage ich mich, muss ich jetzt am 31.12. die Zählerstände von der Gasetagenheizung und vom Strom ablesen und dorthin melden? Wie ist das Prozedere, wenn diese Anpassung erfolgt?
Herr Sieverding.
Das ist ja immer so, wenn man einen Vertragswechsel hat. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie bei dem Anbieter bleiben wollen. oder ob sie wechseln wollen. Ich weiß auch nicht, wie hoch jetzt. Also Preisgarantie bis zum 31.12. ist ja erst schon mal gut. Noch schöner wäre, wenn die bis Ende 23 wäre. Das sind noch sind die besten Verträge, die man derzeit haben kann. Aber wenn sie jetzt eben zum 1.1. dann in einen anderen Tarif wechseln, dann müssen sie natürlich ablesen und das mitteilen. Oder ich weiß nicht, ob ich Ihnen sonst noch da konkret weiterhelfen kann.
Na, die Frage, die ich mir gestellt habe, war, wird das in irgendeiner Form verrechnet? Wird da ein Durchschnitt gerechnet? Werde ich aufgefordert, nochmal abzulesen? Oder muss da jeder einzelne Verbraucher selbst aktiv werden und sich diesen Tag dann merken, um da nicht in irgendeine Falle zu laufen?
Sie wechseln ja dann aus der Preisgarantie, das ist ja möglicherweise, wird Ihnen da jetzt mit dem Schreiben, was Sie bekommen haben, ja dann ein Folgetarif angeboten. Dann steht bislang Preisgarantie 31.12. Ab dem 1.1. machen wir Ihnen folgendes Angebot. Und das ist dann ein anderer Tarif, ein anderer Preis. Und dann müssen Sie am 1. oder am 31.12. sollten Sie ablesen und das dann dem Versorger oder dem Netzbetreiber mitteilen, damit das verrechnet werden kann, insbesondere falls Sie den Anbieter wechseln wollen.
Genau, das werden jetzt hier 29 Cent werden pro Kilowattstunde. Das ist dann der neue Preis, der auf uns zukommt.
Und da reden wir über Erdgas dann wahrscheinlich, ne?
Das ist hier Hannover Strom, heißt das Ganze.
Also wenn der, das müssten Sie jetzt nochmal sagen. Also bei
Arbeitspreis für den Strom steht hier 29 Cent gerundet.
Die Sie ab 1. Januar 2023 angeboten bekommen, wenn das genau so sein sollte, dann würde ich an Ihrer Stelle den Tarif sehr schnell bestätigen und mitnehmen, weil das ist nicht nur moderat, sondern das wäre sehr günstig, wenn Sie ab Januar noch für 29 Cent mit Strom beliefert würden pro Kilowattstunde.
Gut, mag sein, dass ich hier irgendwas durcheinander bringe. Diese Schreiben sind ja für den Otto-Normalbürger manchmal nicht immer so leicht zu dechiffrieren.
Ja. Genau, was empfehlen Sie, Herr Sieverding? Kann sich Herr Sander an die Verbraucherzentrale mal mit dem Schreiben wenden beispielsweise? Manchmal hilft ja, wenn noch ein anderer drauf guckt, der mehr Durchblick hat.
Grundsätzlich ja, genau. Die Kollegin in Niedersachsen, die Verbraucherzentrale Niedersachsen, ist da sicherlich auch ansprechbar. Allerdings weise ich auch darauf hin, wir haben im Moment wirklich bis zum Anschlag zu tun mit dem ganzen Sparthema, mit viel Ärger auch. Mhm. Ich hatte, der Kunde gesagt hatte, Preisgarantie hatte ich schon vermutet, aus Preisgarantien rausgekündigt. Da hatten wir auch jetzt Anbieter, das ist sehr ärgerlich. Wir haben da zwar eine einstweilige Verfügung erreichen können, aber für die Kunden, für die Betroffenen ist es natürlich erstmal mit viel Aufregung und Ärger verbunden. Also das sind Sachen, die uns sehr stark beschäftigen, aber trotzdem versuchen Sie es gerne, aber ein bisschen Wartezeit bitte mitbringen.
Herr Sander, das vielleicht als Tipp auf jeden Fall und damit Sie durchsteigen, was da jetzt eigentlich tatsächlich Ihnen angeboten wird. Ich danke auf jeden Fall für den Anruf.
Ich danke Ihnen.
Ein schönes Wochenende wünsche ich und begrüße Georg Kölzer. Schönen guten Tag, Herr Kölzer.
Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal was fragen und zwar, wenn eine Nebenkostenabrechnung erhöht wird, kann die Vorauszahlung auch rückwirkend erhöht werden?
Nein, das geht nicht, sondern immer nur im Zuge mit einer Abrechnung für die Zukunft. Und auch das
die
muss
Abrechnung,
dann auch.
Ich habe die Abrechnung für 21 bekommen und wollte fragen, wenn die Vorauszahlung für 22 höher ist, was ja Sinn macht, weil ich mehr verbraucht habe in 21, aber kann man die auch rückwirkend fordern vom Januar bis jetzt? Oder geht das nur ab Monat 10?
Also erst ab Monat 10, also nur für die Zukunft. Aber was Sie jetzt meinen, ist eine freiwillige Anpassung Ihrer Vorauszahlungen. Also so verstehe ich Ihre Frage, ob Sie Ihrem Vermieter anbieten können, auch schon für die vergangenen Monate eine angepasste Vorauszahlung zu leisten.
Nee, der hat das.
Der fordert das. Ach so.
Ach so. Nee, das geht nicht. Eine Anpassung der Vorauszahlung geht nur für die Zukunft.
Alles klar. Das war einfach meine Frage. Ja. Und ansonsten, der Strompreis ist bei mir Ökostrom 100%, bei GMX 25,86. Das habe ich ja gerade schon gelernt in Ihrem Beitrag. Das ist eigentlich ein guter Preis noch. Den habe ich bis 23.
Herr Sieverding, vielleicht können Sie uns mal einen Überblick geben. Was ist ein guter, also jetzt ein guter Strompreis? Was sind Erhöhungen, die aufhorchen lassen?
Ja, ich hatte das ja eingangs schon mal gesagt. Wir hatten Strompreise und so gerade diese 25,6, das ist noch ein Vorkriegs-Stromtarif, Strompreis. Das ist schon sehr gut im Moment, wenn man noch in so einem Tarif ist und den auch bestenfalls noch über eine Preisgarantie noch einige Monate abgesichert hat. Wenn wir jetzt Preiserhöhungen bekommen vom Grundversorger, vom Stadtwerk für Bestandskunden, die sich so in der Größenordnung 30 bis 35 Cent, bei einigen geht es schon Richtung 38 Cent, dann würde ich immer noch sagen, annehmen, weil es gibt keine günstigeren, es gibt keine Schnäppchen mehr bei, für neue Tarife, das ist vorbei. Es gibt quasi nur Tarife des geringsten Übels sozusagen und da ist man mit 35, 38 Cent schon gut bedient. Wenn es darüber hinausgeht, dann würde ich mal schauen, ob es noch irgendwie bessere Angebote gibt. Aber wie gesagt, der Blick in die Vermittlungsportale, Vergleichsportale, der zeigt heute Morgen, ich habe das nochmal für Düsseldorf mal einmal ausprobiert, zeigt beim Strom 70 Cent als auf Platz 1. Das heißt, im Moment ist der Markt völlig überhitzt und im Ausnahmezustand.
Da kann man wirklich froh sein. Also Herr Kölzer, Sie haben vollkommen recht mit Ihren knapp 26 Cent sind Sie da wunderbar dabei.
Ich habe das gecheckt. Auch mein Arbeitspreis ist auf den Monat gerechnet 13,99 und dann habe ich GMX-Strom zu den jetzigen Konditionen gesehen. Wenn ich das jetzt abschließen würde, das wäre alles verdreifacht.
Herr Kölzer, ja. Sie ganz speziell können also noch aufatmen. Ich danke Ihnen für den Anruf und für die Nachfrage hier, die ja auch anderen Verbraucherinnen und Verbrauchern hilft. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen noch und begrüße Dietrich Horrent am Telefon. Herr Horrent.
Hallo.
Sind Sie dabei?
Ja. Sie?
Schön, dann begrüße ich Sie ganz herzlich. Steigende Energiekosten, was ist Ihre Frage oder Ihr Tipp oder Ihre Erfahrung, die Sie uns mitteilen wollen?
Also meine Erfahrung ist die, ich wohne in einem Haus mit einer Nachtstromversorgung, die über einen Doppelstromzähler jeder einzelne Mieter im Haus für sich in Anspruch nehmen kann und seinen Strom nach Bedarf darüber verbraucht. So, und jetzt ist es aber so, dieser Nachtstromtarif ist allein schon als solcher vielfach in Frage gestellt. Und jetzt kommt der Grundversorger für diese Nachtstromversorgung, war nicht derjenige, der den ganzen Bau oder die ganze Wohnung ursprünglich mit gebaut hat.
Ja. Herr Horrent, was ist Ihre Frage? Wir steuern so ein bisschen auf die Nachrichten zu. Welche Frage, brennt Ihnen auf der Seele?
Wie kommt es einfach, dass ein Versorger von einem anderen Versorger was übernimmt, ohne dass der Vermieter darüber informiert wird?
Wer kann von Ihnen beiden die Frage beantworten?
Ja,
Herr Sieverding.
Ich kann es mal versuchen. Ich habe eine Vermutung, um welche Versorger es sich handeln könnte, denn bei der Übernahme oder bei der Fusion von E.ON, Innogy und RWE, also sind von RWE die Innogy-Kunden zu E.ON rübergegangen und das Endkundengeschäft, hat es Auflagen gegeben vom Kartellamt, dass die Heizstromkunden abgegeben werden müssen. Und die sind dann automatisch bei einem, dann hat sich jemand drauf beworben und dann sind die automatisch bei Lichtblick gelandet. Ich weiß nicht, ob das jetzt in diesem Fall so war, aber es könnte sein. Wie auch immer, das ist, also da hatten wir auch eine Reihe Unsicherheit und Fragen dazu, zu diesem Wechsel. Unterm Strich muss man sagen, Nachtstrom ist keine richtig effiziente und zukunftsfähige Technologie. Es ist schwierig, aber es gibt auch nicht richtig einfache Alternativen. Das ist wirklich, da braucht man Gesamt- eine Gesamtenergieberatung fürs Gebäude. Das ist nicht trivial und es wird auch teuer werden.
Also auf jeden Fall die Antwort, es kann so sein, dass also der Stromanbieter quasi wechselt. Das hatte vielleicht, so hört es sich an, seine Richtigkeit. Ja. Jetzt die Frage ganz kurz nur noch an die Mieterberaterin. Muss das eigentlich so ein Wechsel den Mietern mitgeteilt werden?
Das betrifft ja die Stromversorgung. Das sind ja die individuellen Verträge. Der
wird ihnen dann sowieso mitgeteilt.
Genau, wird über den Energieversorger, also über den Stromversorger wird das, glaube ich, mitgeteilt.
Herr Horrent, ich hoffe, wir haben Ihnen ein wenig weiterhelfen können in der Frage.
Nein, leider überhaupt nicht.
Leider überhaupt nicht?
Nee, überhaupt nicht, denn das Ganze läuft ja darauf hinaus, dass dann der Vermieter praktisch die Stromkosten für den Doppelstromzähler komplett bezahlen soll und musste und deshalb die ganze Wohnung nicht mehr vermietet werden soll.
Also ich habe jetzt den Eindruck, Herr Sieverding, dass Sie auch nicht so ganz die Problematik überblicken. Vielleicht kann man
hier würde ich wirklich, das wird jetzt, glaube ich, sowohl von der Sachlage kompliziert und man müsste sich wirklich mal das Schreiben dann auch wirklich anschauen, wer da jetzt welches Vertragsverhältnis wirklich vorliegen hat. Das wäre jetzt wirklich ein Fall für die Energieberatung der Verbraucherzentrale.
Herr Horrent, unbedingt die Energieberatung Ihrer Verbraucherzentrale aufsuchen.
Und wie kann ich die erreichen?
Wo wohnen Sie denn?
In Heiligenhaus in Nordrhein-Westfalen.
Ah, okay. Ja, da sind Sie ja bei mir schon ganz richtig. Dann könnten Sie sich zum Beispiel an die Energieberatung in Ratingen wenden oder in Velbert. In Ratingen oder in Velbert in der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale.
Okay. So. Weiß ich Bescheid. Danke.
Viel Erfolg.
Schön, dass wir Ihnen dann doch noch wenigstens diesen Tipp geben konnten, Herr Horrent. Hier zusammen versuchen wir, da so ein bisschen zu ordnen und Erfahrungen auszutauschen, Tipps zu geben. Mit Wiebke Werner, Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins und mit Udo Sieverding bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen für Energie zuständig. Unter der 0800 2254 2254 können Sie sich beteiligen oder eine E-Mail schicken, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und das hat Pat Hall aus Hamburg gemacht. Eine Frage zu den Solarmodulen wird hier formuliert. Mein Stromverbrauch sind täglich 7 bis 5 Kilowatt pro Tag in einem Kilowatt? Ja, 7 bis 5 Kilowatt pro Tag in einem Zwei-Personen-Haushalt. Können Sie mir einmal eine Empfehlung geben, wie viele Solarmodule ich installieren müsste? Denn bei einem Blackout müssten mindestens 2 Heizungspumpen am Laufen gehalten werden. Kann man das beantworten, Herr Sieverding?
Ich kann es mal versuchen, wobei jetzt einiges, glaube ich, ein bisschen auseinanderzuhalten ist. Also zum einen, wenn das, das dürften Kilowattstunden sein.
Ja, KW steht Tag.
Ja, ist nicht schlimm. Also sag mal, 7 Kilowattstunden pro Tag Verbrauch bedeutet dann ja mal 365, sind wir so bei 2000 Kilowattstunden. Das ist für, ich glaube, es war ein Zwei-Personen-Haushalt, das ist durchschnittlich, das ist okay. Und da kann das durchaus auch Sinn machen, dann eben, wie von mir vorhin schon mal erläutert, dann ein Stecker-Solargerät oder diese Balkonmodule, 2 Module zu wählen. Da hat man ungefähr so 600 Watt. Manche Module haben dann auch schon 350 Watt Leistung. Also man hat man so 600, 700 Watt und die reichen dann gerade im Sommer, auch in der Übergangszeit reichen die aus, um dann einen Teil des Strombedarfs zu decken. Und das ist schon, wird sich durchaus auch bei dem Haushalt dann lohnen. Vorsicht aber mit dem Thema Blackout. Ja. Wir werden keinen großflächigen Blackout in diesem Winter bekommen. Das ist extrem unwahrscheinlich.
Da wird sehr viel Panik gemacht, nicht wahr?
Da wird sehr viel Panik gemacht. Das läuft für mich völlig aus dem Ruder. Da hat es auch Äußerungen gerade vom Städte- und Gemeindebund in der vergangenen Woche gewesen, die überhaupt nicht hilfreich waren. Das war wirklich klassische Panikmache. Ich halte davon überhaupt nichts, um das mal sehr deutlich zu sagen. Und es ist aber auch dann jetzt auf den konkreten Fall bezogen. Es ist technisch auch nicht möglich, dann über das Balkonmodul dann einen Inselbetrieb zu Hause mal eben sicherzustellen und damit dann auch noch Heizungspumpen, die ja auch in der Nacht laufen müssen, zu betreiben. Also das funktioniert auch technisch so nicht, zumindest nicht für einen Normalhaushalt, für Tüftlerhaushalte, die können sich einiges einfallen lassen. Aber da, also man muss es wirklich auseinanderhalten. Ja. Aber ich gehe auch, wie gesagt, nicht davon aus, dass es einen, diesen Blackout, wie er in manchen Szenarien tagelang flächendeckend, wird es in Deutschland nicht geben.
Das ist ja zumindest mal eine Beruhigung und gegen diese Panikmache angesprochen. Bettina Heller ist am Telefon. Frau Heller, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ihre Frage oder Ihre Anmerkung, wie geht es Ihnen beim Thema steigende Energiekosten? Was bewegt Sie?
Ich habe eine Frage, die betrifft meine Wohnung. Ich wohne in einem Neubaublock, der wurde 1986 in Dresden gebaut. Und die, um Rohre zu sparen, hatte man damals Einrohrheizung reingebaut, um Metall zu sparen. Das bedeutet, man braucht die Heizung, je nachdem, wo man wohnt, wenig oder gar nicht aufdrehen. Seit etwa 7 Jahren werden Rohrwärmeeinheiten berechnet. Widerstand dagegen war zwecklos. Da gab es ein Gesetz von Berlin. Und in diesem Jahr gab es ja mal am Anfang des Jahres eine gesetzliche Vorlage. Jeden Monat sollte man einen Überblick über Heizkosten bekommen. Das hat man einmal gemacht, war aber in meinem Fall nutzlos, weil mein Verbrauch bei null liegt. Aber was man nicht gemacht hat, man hat nicht geschrieben jeden Monat, wie viel man heizt. Mhm. Weil meine Frage ist diese, es wurde bei mir bis zum 7. Juli geheizt. Und ich habe mich mehrmals beschwert, weil ja seit Anfang Mitte Mai war es sehr warm bzw. heiß. Und da waren die Außentemperaturen, die hatte ich mir aufgeschrieben, zwischen 22 und 33 Grad. Ich habe Westseite, also ich hatte dann 27 Grad in meiner Wohnung und die haben nachts trotzdem geheizt.
Das haben Sie gemerkt, weil Ihre Heizkörper waren tatsächlich warm?
Der Heizkörper ist kalt, weil er zu ist, aber die Rohre sind warm, gewesen oder heiß. Und da ja noch die Wärme, die am Tag anlag und bei Westseite, das war ja nie wenig, da hatte ich nachts 27 Grad. Ich konnte teilweise nie öffnen das Fenster, weil draußen waren 21 Uhr noch 30 Grad mitunter.
Also Ihre Frage, warum wird da geheizt?
Ist meine erste Frage, muss ich das bezahlen? Kann ich dafür eine Abrechnung verlangen? Und meine zweite Frage ist, man hat mir immer gesagt, als ich mich schon mal im Juni beschwert hatte, ja, wir können doch nicht für jeden von, wir haben 4000 Wohnungen und da können wir doch nicht für jeden individuell das einstellen. Das war das erste Mal und als ich dann am 7. Juli angerufen habe, hat man mir gesagt, ach, das haben wir vergessen runterzufahren.
Okay, eine Frage vielleicht an Frau Werner. Also wenn der Vermieter oder die Wohnungsgenossenschaft oder wo auch immer, Frau Heller jetzt,
ist eine Genossenschaft,
weiter heizt, obwohl beispielsweise Sommer und man bräuchte die Heizung nicht.
Also ich bin jetzt da ehrlich gesagt, was die technischen Begebenheiten und Möglichkeiten betrifft, bin ich etwas überfragt. Mich wundert überhaupt, dass in außerhalb der Heizperiode die Anlage so durchgehend laufen kann. Was die Kosten betrifft, befürchte ich, dass wenn die Kosten entstanden sind, weil ein Verbrauch zu verzeichnen war, dieser dann tatsächlich auch auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden kann. Aber man müsste da die grundsätzliche Frage stellen, ob man nicht gegen den Vermieter vorgeht und da mal das klärt, weshalb die Heizanlage im Sommer läuft. Also das so habe ich noch nie gehört, dieses Problem. Bin ich momentan auch ein bisschen überfragt. Aber
Herr Sieverding, haben Sie eine Erklärung dafür?
Also warum die Heizanlage im Sommer läuft bis Juli rein, da habe ich keine Erklärung für. Aber Einrohrheizung ist wirklich ein großes Problem. Haben wir immer wieder auch krasse Beispiele, weil es natürlich vom Versorgungssystem her überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Es ist ineffizient. Also um die, da hängt das ganze Haus, das hatte die Frau ja auch sehr richtig erklärt, hängt an einer Leitung und um dann die, sag mal, die Wohnung oben unterm Dach, die drei Außenflächen hat, noch warm zu bekommen, ist der Rest des Hauses völlig überdimensioniert und heizt quasi über das Rohr oder wird über das Rohr mitgeheizt. Es ist ein völlig ineffizientes System und leider führt das dann auch zu diesen Ungerechtigkeiten bei der Verteilung im Haus und zu sehr hohen Kosten.
Das ist überhaupt aber eine ganz interessante Frage, Frau Werner. Was darf ein Vermieter eigentlich an Kosten umlegen, wenn das Haus schlecht gedämmt ist oder eben so eine Heizung hat, die ineffizient ist? Darf alles umgelegt werden? Ja. Müssen die Mieter in einem schlecht gedämmten Haus, in einem, wo jetzt vielleicht wie im Falle von Frau Heller ja sogar mehrfach darauf hingewiesen wurde, dass man eine Sache abstellen könnte, müssen die das trotzdem bezahlen?
Ja, das ist. Also, dass ich Sie unterbreche, mein Haus wurde gedämmt. Das wurde 95 saniert und ich bezahle seitdem Modernisierungszuschlag erst 140 D-Mark und jetzt 75 Euro. Den zahle ich immer noch, obwohl es schon längst bezahlt sein müsste. Aber das wäre jetzt eine andere Sache. Mhm. Ist gedämmt und unterm Dach ist es warm. Unterm Dach geht die Steigleitung rüber. Die Frau, also dort wohnen meistens Vietnamesen oder Araber, weil die brauchen es schön warm. Dort brauchen sie überhaupt nie heizen, aber im vierten, dritten Stock auch nie.
Das Problem betrifft tatsächlich die Frage, in dem Fall wäre ja eine bessere Heizanlage die Lösung, wenn schon gedämmt ist. Und das ist tatsächlich so, dass Mieterinnen und Mieter keinen Anspruch haben auf solche energiesparenden Maßnahmen, auf solche Modernisierungsmaßnahmen, sondern das kann im Gegenteil, der Vermieter kann das veranlassen. Und das ist dann meistens mit einer Mieterhöhung nach der Modernisierung verbunden, die dann auch wieder zu Kostensteigerungen führt. Aber was die Frage betrifft, kann ich als Mieter, als Mieterin die Heizkosten kürzen, wenn der Vermieter seine Pflicht schuldig geblieben ist und keine energetischen Maßnahmen vorgenommen hat, das ist nicht so, sondern der Vermieter kann dann tatsächlich die Kosten, die entstanden sind, unabhängig davon, in welchem energetischen Zustand sich das Gebäude befindet, die Kosten auf die Mieterinnen und Mieter umlegen. Das ist tatsächlich aber auch von uns Mieterverbänden eine Forderung, also vom Berliner Mieterverein, dass wir sagen, eigentlich müsste zukünftig auch mal überlegt werden, ob man nicht Vermieter, Vermieterinnen, die ihre Sorgfaltspflichten, sage ich jetzt mal salopp, oder ihre Pflicht in den vergangenen Jahren in ihre Gebäude energetisch zu investieren, ob man die jetzt eventuell an den Heizkosten beteiligt, wenn es sich um Gebäude handelt, die besonders schlechte Energieeffizienzstandards aufweisen.
Was natürlich
also
jetzt für
der Energiestandard ist eigentlich gut. Das Heizen ist nicht, dass ich jetzt dann ganz gegen das Heizen bin. Die heizen mitunter einfach zu viel. Und ist es denn erlaubt, im Sommer zu heizen? Seit 2 Tagen ist die Heizung schon wieder an. Ich habe 23 Grad im Schlafzimmer bei geschlossener Heizung, auch nachts. Und das ärgert mich am meisten. Also die Wärme zwischen, das sollte ja eigentlich 16 Grad sein, aber das ist bei mir nie möglich. Ich habe das in Kauf genommen und mich dann ein bisschen drauf eingerichtet, aber darf im Sommer überhaupt geheizt werden oder ab wann darf geheizt werden?
Das war ja genau das Problem. Das wundert uns ja auch, dass die Heizanlage überhaupt im Sommer, in den Sommermonaten in Betrieb genommen werden kann. Normalerweise werden die über den Sommer gar nicht in Betrieb genommen, sodass eine Beheizung der einzelnen Wohnung gar nicht möglich wäre.
Wann ist das bitte?
Na, die Heizperiode beginnt am 1. Oktober in der Regel und geht bis 30. April. Und außerhalb dieser Monate ist dann zwar der Vermieter verpflichtet an Tagen, wo mehrere Tage hintereinander die Außentemperaturen zum Beispiel auch in den Sommermonaten, 17 Grad, 18 Grad außen betragen, dass dann eventuell eine Heizpflicht aufleben kann. Aber ansonsten gibt es während der Sommermonate keine Pflicht des Vermieters, die Heizanlage in Betrieb zu nehmen. Und deswegen wundert
das
mich das so.
Nachttemperatur oder Tagestemperatur?
Das war jetzt, wenn außen die Außentemperatur, also die Frage, wann in den Sommermonaten die Heizanlage in Betrieb genommen werden muss, wenn die Außentemperaturen über mehrere Tage, ich meine, es waren 17 Grad Außentemperatur, ich bin mir jetzt da nicht ganz sicher, aber dann kann es im Ausnahmefall sein, dass dann auch mal außerhalb der Heizperiode die Heizanlage in Betrieb genommen werden muss. Aber das ist ja hier ein ganz anderer Fall. Also hier scheint die ja durchzulaufen.
Macht es denn Sinn?
Ja, die lief durch seit Winter.
Das haben wir verstanden. Frau Heller, macht es Sinn, wenn Frau Heller sich mal an eine Mieterberatung wendet, um vielleicht mit dem Vermieter...
Ja, das sollte man auf jeden Fall mal mit dem Vermieter klären, was da der Hintergrund ist.
Frau Heller, also ein wirklich großes Problem, was man eigentlich nicht auf Ihren Schultern lasten lassen sollte. Danke Ihnen auf jeden Fall für Ihren Anruf hier.
Recht vielen Dank für Ihre Auskunft.
Bitteschön. Markus Zeiger aus Berlin hat uns geschrieben, meine Familie besitzt in Berlin seit mehreren Generationen ein Mehrfamilienhaus. Unser derzeitiger Gasanbieter hat uns gekündigt. Der Berliner Grundversorger schrieb uns, wir könnten nicht in den Grundtarif, weil wir gewerbliche Vermieter wären. Das ist allerdings nachweislich nicht der Fall. Das Haus liegt in der Eigentümerschaft einer Familien-KG. Ich habe dem GASAG-Vorstand eine entsprechende Bestätigung gesendet, dass diese gerade nicht gewerblich tätig ist. Ist die Aussage der GASAG korrekt? Wenn nein, wie setzen wir uns im Sinne unserer Mieter dagegen zur Wehr? Wer von Ihnen beiden fühlt sich angesprochen?
Herr Sieverding, haben Sie eine?
Ja, ich kann es mal versuchen. Präzise kann ich die Frage nicht beantworten, muss ich einräumen, weil bei diesen Gewerbekunden, wir kümmern uns als Verbraucherzentrale um die privaten Haushalte und diese Gewerbekundenregelungen sind dann nochmal anders. Aber ich weiß, dass es
wobei er ja sagt, er sei eine Familien-KG und eben kein Gewerbekunde.
Ja, und wo da die Definition und genau, die Grenze die und die Abgrenzung ist, das kann ich jetzt präzise in dieser Frage nicht beantworten. Aber ich weiß, dass es, das hatten wir jetzt mehrfach auch schon, dass die Grundversorger nicht alle Kunden aufnehmen wollen und dann quasi einmal versuchen, auch sie abzuwehren. So, das hatten wir jetzt auch schon bei anderen Endverbrauchern, die in die Grundversorgung wollten und denen das verwehrt wurde. Und dann haben wir ein bisschen nachgeholfen und dann ging es plötzlich doch. Das heißt, es ist auf jeden Fall gut. Das wäre jetzt mein Tipp, hartnäckig zu bleiben. Und wenn Sie da auch schon den GASAG-Vorstand angeschrieben haben, sich das wirklich nochmal rechtlich da erklären zu lassen und dann zu hoffen, dass es doch geht. Aber ob es wirklich auch rechtlich, wie es da beim Gewerberecht aussieht, kann ich jetzt so nicht sagen.
Es scheint so, als wenn der Gasversorger hier die gewerbliche Tätigkeit auf die Vermietung mehrerer Wohnungen bezieht. Ne? Und da muss man wahrscheinlich die Frage klären, ist die Vermietung mehrerer Wohnungen eine gewerbliche, wird das als gewerbliche Tätigkeit sozusagen
also auf
betrachtet.
Jeden Fall der Tipp, sich nochmal da zu erkundigen. Bernd Baumholz ist am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Baumholz.
Guten Morgen, ich grüße Sie. Ich habe eine Frage zum Thema Modernisierung. Wenn es darum geht, eine Heizungsanlage auszutauschen, dann macht es ja Sinn, einen Energieeffizienzexperten zu beteiligen. Denn ohne die Beteiligung eines solchen Energieberaters gibt es ja keine Zuschüsse vom BAFA, KfW oder von wem auch immer. Frage: Was kostet denn die Beratung durch so einen Energieeffizienzberater oder Experten?
Herr Sieverding, das ist wahrscheinlich eine Frage an Sie.
Ja, kann ich was zu sagen? Das sind Marktpreise. Es gibt keine feste Energieberatungspauschale, sondern es gibt Kriterien, die diese Beratungskräfte einhalten müssen. Dann sind sie Sie hatten das ja gesagt, auch schon in der BAFA-Liste oder bei der BAFA gelistet und die DENA Energie, ich glaube Energieexperten.de oder so, listet die dann und das ist, wie gesagt, es ist letztlich ein Marktpreis. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale, die stellt Ihnen keine Nachweise aus für diese Modernisierung. Wir nennen das immer Initialberatung. Also wir helfen am Anfang, um überhaupt so einen Überblick zu verschaffen. Aber dann brauchen Sie für diese Nachweise eben wirklich dann die BAFA-Berater. Und da sind Sie durchaus, weil die haben natürlich auch alle viel zu tun und können hohe Nachfrage, können deswegen auch mehr nehmen noch als vor 2 Jahren. Also da sind Sie schon vierstellig, würde ich vermuten. Also das geht so bei 1.000 Euro los.
Die Verbraucherzentrale berät ja nur bei Objekten bis zu 6 Wohneinheiten. Wenn man jetzt deutlich drüber liegt, bei 15 oder 20 Wohneinheiten, mit welchen Kosten muss ich da denn in etwa rechnen?
Ja, das also wir machen das deswegen nur bis 6 Wohneinheiten, weil wir auch öffentlich gefördert werden und bei größeren Einheiten sagt aber dann auch das Land oder der Bund, dann sind die selber zahlungskräftig und können sich dann auf dem Markt eben bedienen. Und bei 15 Einheiten, da würde ich schon davon ausgehen, je nachdem, was Sie da jetzt auch vorhaben, aber dass das dann 2.000, 3.000 Euro werden wird.
2.000, 3.000 Euro.
Ja, also wenn es jetzt nur um den Heizungstausch geht, da finden Sie vielleicht auch jemand, der das für 1.000 Euro begleitet. Das kann ich jetzt auch so am Telefon schlecht sagen, als wenn es nur um die Heizung geht und jetzt nicht um eine Vollsanierung oder so, die Sie begleiten lassen, dann landen Sie sicherlich noch höher Richtung 3.000, 4.000, 5.000 Euro, nur für die Energieberatung.
Aber bei dem reinen
Ja, ich meine, das wird ja natürlich eine größere Heizungsanlage sein und gerade jetzt ist ja die Frage, wie stellt man sich denn jetzt auf welches Wärmekonzept stellt man sich ein? Und das ist nicht trivial und deswegen macht das schon Sinn, da auf jeden Fall sich jemanden, einen Profi an die Seite zu holen.
Aber vierstellig müssen Sie rechnen, Herr Baumholz. Danke für Ihren Anruf. Unsere Sendung steigende Energiekosten, was können Verbraucherinnen und Verbraucher tun, hat Volker Karges mit einer E-Mail bereichert. von der ich nicht weiß, ob sie ganz ernst gemeint ist. Als Rentner drossle ich wie jedes Jahr im Dezember meine Heizung auf Frostschutzniveau und fahre für 4 Monate nach Thailand. Wie wäre die Auswirkung auf den nationalen Gasverbrauch, wenn viele Rentner den Winter und sei es nur 4 Wochen im warmen Ausland Türkei, Griechenland verbrächten? Es gibt ja aktuell verschiedene Angebote, örtlicher Tourismusmanager. Also ich glaube, die Frage müssen wir nicht unbedingt beantworten. Ich nehme mal an, dass die Verbraucherzentrale da noch keine Rechnung aufgestellt hat, Herr Sieberding, oder?
Nee, eine Rechnung haben wir ja nicht aufgestellt. Und ja, es hat aber durchaus, also es ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, es hat durchaus auch Versuche gegeben, der Reisebranche wirklich quasi einen Anreiz, einen finanziellen Anreiz oder so einen Reisezuschuss im Prinzip zu geben, ist aus unserer Sicht also wirklich, wäre fehlplatziert. Also wir haben jetzt, wir brauchen andere Lösungen.
Wir brauchen andere Lösungen. Da fragt unser Hörer Arthur Biermann. Wir überlegen, ab Beginn der Heizperiode ein Zimmer stillzulegen. Wird zwar ein bisschen eng, aber nicht zu ändern. Das stillgelegte Zimmer würden wir nicht beheizen. Was wäre bezüglich der Schimmelbildung zu beachten?
Ja, für die Schimmelbildung ist entscheidend, ob Feuchtigkeit in dem Raum ist. Und das können Pflanzen sein, das können vor allen Dingen aber eben auch Menschen sein. Und wenn es stillgelegt wird, das heißt, niemand sich in dem Raum auffällt und deswegen auch keine Kondensation, also kein Wasserdampf hier ist, dann ist das nicht so eine große Gefahr. Und das ist jetzt natürlich für uns ungewöhnlich, aber so ein Zimmer stillzulegen, aber
auf jeden Fall auf Trockenheit achten.
Auf jeden Fall auf Trockenheit achten. Und ich finde es im Vergleich zu vielen anderen Maßnahmen, die möglich sind oder die schwierig sind auch, finde ich es durchaus eine angemessene Maßnahme. Und viele, glaube ich, ich bin in den 70er Jahren groß geworden, da war das nicht unüblich, dass es im Winter eben bestimmte Zimmer, dass sie nicht geheizt wurden, nur zu besonderen Anlässen zum Beispiel.
Ich begrüße Theo Hatzis am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Hatzis.
Ja, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ich freue mich, dass Sie in Ihrer Runde so viele kleine praktische Ideen und Ratschläge haben, die auch möglicherweise auch irgendwann und irgendwo auch helfen. Jetzt meine Frage tatsächlich, was ist, wenn ich am Ende auch meinetwegen diese Ratschläge befolge, so gut ich es kann, aber trotzdem die große Rechnung nicht bezahlen kann, also die Nebenkostennachzahlung. Was passiert dann eigentlich mit mir? Also werde ich rausgeschmissen oder wird der Strom abgedreht? Muss ich mit dem Kuckucksmann vom Steueramt, vom Zollamt rechnen oder was mache ich dann eigentlich?
Also das ist eine sehr gute Frage, die Sie stellen, die wir vielleicht in 2 Bereiche aufteilen. Vielleicht als erstes gebe ich an Frau Werner vom Mieterverein.
Genau, also das ist natürlich ein sehr relevantes Problem. Was ist, wenn jetzt die nächste Heizkostenabrechnung eine Nachzahlung ausweist, die man schlichtweg nicht begleichen kann? Da kommt man tatsächlich in Zahlungsrückstand, das ist so. Und dann ist die Frage, ab wann droht denn da eine Kündigung des Vermieters? Eine Kündigung kann passieren, wenn der Zahlungsrückstand mehr als eine Monatsmiete insgesamt beträgt. Dann wird es tatsächlich gefährlich.
Also 1 Cent über der Monatsmiete.
Genau.
Wenn's kalt oder warm Monatsmiete?
Warmmiete. Wenn der Zahlungsrückstand sogar in Höhe von einer zweifachen Monatsmiete beträgt, dann droht sogar die fristlose Kündigung. Von daher raten wir, wenn sich abzeichnet, dass eine Nachzahlung in diesen Höhen tatsächlich auf dem Tisch liegt und man nicht weiß, wie man das bezahlen kann, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern auf jeden Fall den Vermieter mit ins Boot nimmt, ihn kontaktiert und sagt, lieber Vermieter, ich bin dabei, irgendwie eine Lösung zu finden, ich brauche Zeit. Können wir uns eventuell auf einen Zahlungsaufschub oder eine Ratenzahlung verständigen? Das werden einige Vermieter werden das vielleicht akzeptieren, andere nicht. Und deswegen ist auch von Seiten der Vermieterverbände gerade die Forderung laut geworden, dass es in dieser besonderen Situation auch zukünftig ein Kündigungsmoratorium geben muss. Das heißt, wir fordern, dass angesichts dieser außergewöhnlich hohen Energiepreise Heizkostennachforderungen zukünftig nicht dazu führen dürfen, dass da eine Kündigung des Wohnmietverhältnisses ausgesprochen werden kann. Das kann erst auch mal zeitlich begrenzt sein, aber das wäre ein ganz wichtiger Schritt aus unserer Sicht, damit Mieterinnen, die ja diese Energiepreissteigerung überhaupt nicht zu vertreten haben, nicht auch noch um den Verlust ihrer Wohnung fürchten müssen.
Steht nicht was Ähnliches auch in dem dritten Entlastungspaket, auch als Gedanke?
Da soll es geprüft werden, genau. Mhm. Es wurde jetzt irgendwie.
Also das ist jetzt so die Mietseite, Herr Hatzis, bei Ihrer Frage. Gehen wir mal bei den auf die Energieanbieter.
Darf ich kurz auf was sagen?
Ja?
Also das kann ja, wenn man in einem Dorf wohnt oder Kleinstadt, wie auch immer, in einem kleinen Mietshaus wohnt und es gibt einen Vermieter, was weiß ich, Bauer oder wer auch immer, der möglicherweise so etwas nicht lange abfedern kann.
Mhm, genau.
Und geht der dann auch wieder irgendwie zu einer Hilfsorganisation und fängt dort an zu betteln? Also wird es zu einem Bettelkreis, mit anderen Worten, um dieses Problem. Die sind ja offensichtlich, in meinen Augen zumindest, was ich auch in meiner Nachbarschaft höre, nicht wirklich durch ihre gut gemeinten Ratschläge endgültig zu lösen.
Ja.
Also das wundert, das, ich verstehe es gar nicht so.
Sie haben recht, der Vermieter sitzt da ja auch auf den Kosten. Ne?
Ganz genau, er ist vielleicht der Bank verpflichtet, er ist mit dem Versorger verpflichtet und so weiter und so fort. Also mir kommt es vor, man hat in der jetzigen Zeit einen großen Wolf an den Tisch geladen und will ihn nicht füttern. Das kann ich nicht verstehen. Also man muss ihn noch füttern. Und wenn ich den Wolf bei mir habe, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder jage ich ihn wieder raus oder ich schieße ihn tot oder ich ziehe aus. Was sagen Sie mir eine andere Möglichkeit? Also jetzt habe ich das Bild genannt.
Ja. Aber tatsächlich,
also mit anderen Worten, eigentlich mich interessiert für die Menschen, die es nicht zahlen können, gibt es die Möglichkeit, die Stromzahlung wirklich zu boykottieren und zu sagen, für die Probleme, die entstanden sind, kann ich als kleiner Bürger mit meinen kurzen Armen gar nichts dafür.
Aus diesem Grund würde ich jetzt an Herrn Sieverding weitergeben, der das vielleicht von der Verbraucherzentrale ja einordnen kann, was die Energieanbieter angeht.
Ja, ich will es mal versuchen. Ich finde die Frage schon oder den Punkt schon sehr berechtigt und finde auch, dass wir eigentlich jetzt, also viele machen sich Sorgen und es wird wirklich auch eine harte Zeit, das muss man so deutlich sagen. Und deswegen finde ich das Signal wichtig auch, was mit dem dritten Entlastungspaket nur so teilweise erreicht wurde, aber eigentlich anvisiert war zu sagen, niemand muss eine Energiesperre befürchten, niemand muss befürchten, aus der Wohnung gekündigt zu werden. Das Signal sollte das dritte Entlastungspaket senden. Ich fände das auch sehr wichtig, das jetzt so wirklich zu machen. Allerdings ist das noch nicht, das steht nur auf dem Papier, es ist noch nicht hart unterlegt und wir machen uns durchaus Sorgen, dass das Thema Energiesperren, Gas und Strom ein großes Thema in den nächsten Monaten wird. Wir wissen auch, dass Energieversorger, die bislang so 1% Zahlungsausfälle ihrer Kunden noch wegstecken konnten, die werden 10 oder 15% Zahlungsausfälle nicht einfach so aus der Portokasse finanzieren können. Das heißt, es gibt durchaus auch ein Liquiditäts-, teilweise auch ein Insolvenzrisiko bei Stadtwerken, bei Energieversorgern. Das heißt, wenn wir das Signal, wenn die Politik, die Bundesregierung das Signal gibt, you never walk alone, keiner muss ohne Strom, Gas, ohne Wohnung dastehen, dann muss die Bundesregierung Geld in die Hand nehmen.
Ja.
Und wie das gelingen kann, wenn gleichzeitig klar ist, 1:1 wird man es nicht kompensieren können. Das ist genau die große Frage.
Apropos, wenn jemand etwas nicht bezahlen kann, gibt es ja auch noch Transferleistungen, die man in Anspruch nehmen kann. Frau Werner, worum sollte sich jemand, der absehen kann, ich werde das nicht zahlen können, kümmern jetzt?
Na, das betrifft zum Beispiel die Frage des Wohngelds.
Bin ich jetzt wohngeldberechtigt?
Genau, bin ich wohngeldberechtigt, aber das hängt ja von bestimmten Einkommensgrenzen ab. Also
die Wohngeld, allerdings erweitert werden?
Die werden jetzt erweitert, der Bezugskreis wird erweitert und das lohnt dann auf jeden Fall mal zu schauen, kann ich einen Zuschuss zu meiner Miete beantragen. Aber das wird natürlich jetzt alles erst auf den Weg gebracht. Das Wohngeld soll nach dem dritten Entlastungspaket Anfang nächsten Jahres reformiert werden. Bis das alles so durch ist, befürchte ich, wird das jetzt für die ganz konkreten Zahlungsaufforderungen, die vor der Tür stehen, wird das zeitlich knapp, das in Anspruch zu nehmen. Aber auf jeden Fall sollten betroffene Haushalte auch jetzt schon vielleicht sich mit dieser Möglichkeit mal auseinandersetzen und gucken, gibt es da die Möglichkeit, Wohngeld zu beantragen.
Auch keine falsche Scham, ne?
Ich denke auch genau, das ist eine vom Staat angebotene Unterstützungsleistung und die wird bislang auch noch gar nicht so stark in Anspruch genommen, wie sie in Anspruch genommen werden könnte nach der Datenlage. Also von daher denke ich auch, das ist jetzt der falsche Zeitpunkt, sich dafür zu schämen, sondern das ist einfach ein Anspruch, was man durchaus in Anspruch nehmen könnte, wenn es einem zusteht.
Herr Hatzis, Sie haben also ein weites Feld aufgerissen, ja, wichtig. Ich würde jetzt gerne noch andere Hörerinnen und Hörer.
Eine Kleinigkeit,
weil es warten auch andere Hörer in der Leitung.
Weil sie die Scham angesprochen haben und weil es ja möglicherweise für viele Menschen darum geht, sich irgendwann in diesen Wärmehallen aufzuhalten. Also wir müssen das Thema Scham vielleicht so publizieren oder kommunizieren, dass man nicht Scham empfindet, sondern dass man sich wohlfühlt in Wärmehallen und möglicherweise dort zu ganz neuen sozialen Gruppierungen und Verhältnissen kommt, um sich dann vielleicht an den Kern der Sache, nämlich an den Wolf zu begeben. Das würde ich mir wünschen. Also das wäre schön.
Mit diesem Dankeschön, Bild. Dankeschön, Herr Hatzis, für diese Gedanken. Iris Waldemart ist am Telefon. Frau Waldemart.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Iris Waldemart, wie Sie richtig gesagt haben. Ich habe mal eine Frage. Und zwar, mein Mann und ich sparen seit Jahren den Energieverbrauch. Und 1600 Kilowatt Strom im Jahr. Dafür werden wir immer bestraft. Ganz egal, wir haben schon in mehreren Städten gewohnt. Und ganz egal, wo wir sind, wir werden bestraft. Es gibt für diesen Niedrigverbrauch gibt es keinen Vertrag. Sie werden belohnt, wenn Sie so ab 2400 Kilowattstunden verbrauchen.
Herr Sieberding, haben Sie da eine Idee? Kann man da irgendwie...
Also erstmal wirklich toll, dass Sie mit 1600 Kilowattstunden im Jahr auskommen. Und ich weiß, dass es bestimmte Anbieter gibt, in der Tat, so wie Sie das beschreiben, die das nicht liefern. Ich weiß aber auch, dass es andere Anbieter gibt, die da schon auch Angebote machen. Das ist möglicherweise dann pro Kilowattstunde nicht so attraktiv, als wenn Sie 5000 verbrauchen würden. Aber gut, und im Moment, ich habe jetzt da keinen Überblick, wie sich das gerade verschoben hat, weil der Markt insbesondere bei den Vermittlungsportalen ziemlich zusammengebrochen ist. Es kann also sein, dass Sie da in der Tat im Moment einfach nur schlechte Tarife angeboten bekommen. Das müsste ich mir dann auch für Ihren Postleitzahlbereich nochmal individuell anschauen, um das wirklich bewerten zu können.
Also ich weiß von unserem Energieverbrauchversorger in Bremen, dass der ganz, ganz früher, also das war wirklich noch in Vorzeiten, einen Freizeitvertrag hatte. Da wurden sie belohnt, wenn sie einen niedrigen Verbrauch hatten. Aber heutzutage, man möchte, dass die Menschen wenig Strom verbrauchen.
Und bestraft sie dann mit schlechten Verträgen, wie sie das erleben.
Genau.
Das ist natürlich tatsächlich eine ärgerliche Sache. Herr Sieberding, wäre das mal etwas, dass die Verbraucherzentralen gemeinsam so einen Aufruf an die Energieleister starten, vielleicht auch so Belohnungsrabatte irgendwie einzuräumen?
Ja, es ist nicht ganz so einfach. Also es mag sein, wie gesagt, in Bremen, wenn ich Zeit hätte, würde ich es jetzt parallel mal eben aufrufen, das schaffe ich jetzt aber nicht, und mir das nochmal anschauen. Ich will mir noch mal einen Blick in die Diskussion werfen, die jetzt gerade mit dem dritten Entlastungspaket auch zur Strompreisbremse läuft, wo ja auch ein ganz anderes Marktdesign sich überlegt werden soll und wo auch diskutiert wird, ob man eine Grundpauschale vergünstigt angeboten bekommt. Und dann könnte die Hörerin möglicherweise davon profitieren, wenn zum Beispiel dann pro Haushalt 1000 Kilowattstunden oder 2000 Kilowattstunden vergünstigt zum Vorkriegsniveau abgegeben werden, um dann höhere Verbräuche entsprechend dann aber zu belasten. Ich bin von dem Modell noch nicht überzeugt, aber das ist eine Diskussion, die gerade läuft auch.
Also das ist sehr schön. Frau Waldemart, dann gehen wir ja vielleicht auch mit einer Aussicht auf Belohnung für Ihre Sparsamkeit aus diesem Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf.
Ich danke, bis dann, tschüss.
Ein wirklich drückendes Thema dieser Tage, steigende Energiekosten. Was können Verbraucherinnen, was können Verbraucher tun? Da gibt uns Grit Lori aus Münster hier in einer E-Mail eine ganze Reihe an Tipps zum Energiesparen. Warmwasser nur bis 45 Grad, zum Duschen perfekt. Wenn ich abwasche, muss ich einen Kessel voll Wasser erhitzen, das ist nicht schlimm. Ich dusche nur alle paar Tage, ansonsten Waschlappen, ich arbeite körperlich, es gibt bisher niemanden, der sich über meinen Körpergeruch beschwert habe. Dann weiter. Ich lüfte in der kalten Jahreszeit zweimal täglich ein paar Minuten, indem ich viele Fenster, so viele Fenster wie möglich öffne. Ansonsten sind sie geschlossen. Ich lebe auf dem Land, muss für die Arbeit Kundenbesuche mit dem Auto los, bündle aber die Fahrten, vorausschauendes, defensives Fahren, dadurch niedriger Verbrauch, Motor abstellen, wenn das Auto steht. Kurze Strecken mit dem Rad, Standby gibt es bei mir gar nicht. Was ich nicht brauche, ist abgeschaltet. So, das sind die Tipps von Gritlori aus Münster. Inga Keller aus Berlin fragt, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, teilweise mit Eigentumswohnungen. Die Mehrheit gehört zu einem Eigentümer. Muss ich das hinnehmen, was der Eigentümer vorgibt bei der Auswahl des Gaslieferanten? Ist er zur Fürsorge verpflichtet, das Beste für die Mieter und Mieterinnen zu erreichen? Wie kann ich als Mieterin reagieren? Frau Werner.
Das betrifft die Frage, die Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebots, wenn eine Betriebskostenabrechnung kommt und man prüft dann, ob die Kosten, die da dieser Abrechnung zugrunde liegen, ob die noch im Rahmen sind. Der Vermieter ist aber keinesfalls verpflichtet, das günstigste Angebot eines Versorgers zu nehmen, sondern sich an den üblichen Marktpreisen zu orientieren. Also von 3-4 Angeboten kann er sozusagen das mittlere nehmen. Aber das ist sozusagen, das muss man dann genau gucken, sind die Kosten eventuell völlig überteuert, dann kann man den Einwand des Wirtschaftlichkeitsgebots bringen.
Also das heißt, Mieter sollen mit drauf gucken und können reagieren.
Im Rahmen der Abrechnung, ne? Im Rahmen der Heizkostenabrechnung kann ich ja dann sehen, ist dieser Energiepreis völlig überteuert und ist leider in der momentanen Situation, wird dieser Einwand nicht ziehen. Aber so, das ist der Grundgedanke, dass der Vermieter im Rahmen dieses Wirtschaftlichkeitsgebots handeln muss und man da gegebenenfalls die Möglichkeit hat, da Einspruch zu erheben, wenn das völlig aus dem Ruder läuft.
Sagt hier Wiebke Werner, Geschäftsführerin des Berliner Mieterverbands. Tobias Brenner ruft uns an. Schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen zusammen in die Runde nach Berlin.
Schönen guten Morgen.
Ich habe eine Frage zu, sagen wir mal, der Metaebene. Es geht da um die Verbrauchswerte des Hauses. Wir sind hier in einem Mehrfamilienhaus, Baujahr um 1900, wohnen zu zweit in einer Dachwohnung, die in den 90ern ausgebaut wurde. Es ist ein Vermieter für das gesamte Haus. Ich hatte ja angefragt nach einem Energieausweis, glaube ich, dass er seit einigen Jahren vorgeschrieben ist für Wohnobjekte. Ich bekam die Antwort vom Vermieter, ja, das Haus ist im Ensembleschutz und deswegen gibt es keinen Energieausweis. Jetzt meine Frage an die Experten, ich bin da nicht auf dem aktuellen Stand. Ist es tatsächlich so, dass Altbauten, also Denkmalschutz oder nur Ensembleschutz, tatsächlich keinen Energieausweis benötigen? Oder war das jetzt einfach eine Ausrede vom Vermieter? Weil ich würde halt über diesen Energieausweis einfach mal einen Richtwert haben, wie unsere schlecht gedämmte Dachwohnung aus den 90ern irgendwie ein bisschen energiemäßig für uns in Schuss gebracht werden kann.
Ich bin jetzt, also es gibt die Pflicht, bei Abschluss eines Neumietvertrages, muss der Vermieter im Grundsatz ja den Energieausweis vorlegen. Aber es kann tatsächlich sein, da bin ich jetzt leider auch überfragt, ob im Denkmalschutz die Ausnahme gegeben ist, einen Energieausweis erstellen zu lassen oder vorzulegen. Aber den Energieverbrauchskennwert für die Wohnung des Gebäudes kann man auch anhand der letzten 3 Heizkostenabrechnungen ermitteln auf Grundlage der Verbrauchswerte. Also da könnte man sich mal an den örtlichen Mietervereinen wenden. Die können solche Berechnungen auch vornehmen.
Herr Sieverding, hatten Sie sonst noch einen Tipp, wie man quasi an einen Energieausweis kommt, den es nicht gibt? Also wie man da vielleicht dann tatsächlich Vergleichswerte sich heranziehen kann?
Ja, es ist auch nach meinen Informationen so, dass es bei diesem Ensembleschutz nicht unbedingt, oder dass es zumindest umstritten ist, ob es einen Energieausweis bedarf. Da kann also Ihr Vermieter durchaus recht sein. Wir merken aber auch, also der Energieausweis ist eigentlich gedacht gewesen als sehr gute Sache, aber was aus ihm geworden ist, ist, also da ist dann wirklich die Wirkung überbewertet. Da würde ich auch den Tipp von Frau Werner nehmen, mir die Verbrauchsrechnung der letzten 3 Jahre anschauen. Damit können Sie vermutlich mehr anfangen, als jetzt mit dem Energieausweis oder jetzt darauf zu beharren, einen Energieausweis dann ausgestellt zu bekommen. Das ist leider so. Das ist eine von vielen Baustellen, die in den letzten Jahren vernachlässigt wurde, hier wirklich zu einer deutlich besseren Einordnung und Transparenz bei der ganzen, beim ganzen Thema Energieeffizienz und Gebäude zu kommen. Da gibt es einen großen Handlungsbedarf.
Herr Brenner, also die schlechte Nachricht wahrscheinlich ist die Nachricht rechtens. Also es muss kein Energieausweis dann vorgelegt werden.
Dankeschön, dann werden wir weitermachen wie bisher. Wir haben ja zum Glück eine eigene Gasetagenheizung und wir, seit wir hier wohnen, seit vier, fünf Jahren, sind wir sehr sparsam mit Strom und Gas und das machen wir einfach weiter so, unabhängig vom Energieausweis.
Viel Glück dabei, Herr Brenner. Dankeschön für Ihren Anruf. Angela Herremann aus Münster hat uns geschrieben, uns wurde schon im Mai von den Stadtwerken Münster per Brief angeraten, um ca. 50% die monatliche Abschlagszahlung zu erhöhen, obwohl wir Anfang des Jahres einen Zweijahresvertrag abgeschlossen haben mit Bestätigung für Gas und Strom. Wir haben es gemacht. Ist das rechtens? Uns wurde jetzt auch nochmals eine Änderung mitgeteilt. Warum schließt man Verträge, wenn diese nicht dann auch eingehalten werden? Fragt Frau Herremann. Herr Sieverding?
Ja, da muss man jetzt unterscheiden, ob es wirklich, weil ich sage, zugesichert, ob es wirklich eine Preisgarantie ist. Da ist dann in den Geschäftsbedingungen im Kleingedruckten geregelt, welche Preisbestandteile davon betroffen sind und welche nicht. Jetzt kommt ja zum Beispiel auch die Gasumlage drauf. Und ich hatte auch jetzt von den Stadtwerken Münster mitbekommen, dass sie ganz aktuell schon wieder die nächste Gaspreiserhöhung zum 1. November angekündigt haben. Wenn sie eine Preisgarantie haben, dann sind sie da eigentlich staatliche Abgaben, wie die Gasumlage kommt drauf, aber beziehungsweise ist noch umstritten. Aber ansonsten sind sie sicher. Wenn sie aber nur einen normalen Vertrag mit einer Laufzeit haben, dann kann der natürlich innerhalb von, wenn es ein Sondervertrag ist, innerhalb von 4 Wochen nach Ankündigung auch erhöht werden.
Hanne Gerner fragt, ich bin Eigentümerin eines Reihenhauses, dessen Gasheizung 24 Jahre alt ist und erneuert werden muss. Ich würde gern auf erneuerbare Energien umsteigen, bin aber als Nichtfachmann oder Fachfrau völlig überfordert. Die Heizungsfirmen, die Gasheizungen verkaufen, raten ab, eine andere Heizung als Gasheizung einzubauen, weil es unrentabel sei. Eine Gasheizung kostet ca. 10.000 Euro. Eine Photovoltaik-Geothermie-Wärmepumpe kostet das Vierfache und damit für mich nicht finanzierbar. Die Energieberatungen der Verbraucherzentralen sind völlig überfordert, schreibt sie hier. Meine Frage, wo kann ich eine neutrale Beratung bekommen, auf welche Heizung man umsteigen kann und welche finanziellen Hilfen sind möglich?
So, soll ich mal versuchen? Also wir sind in aller Regel nicht überfordert, sondern eher kapazitätsmäßig überlastet.
Das meint sie wahrscheinlich.
Es ist nicht trivial, weil wir merken jetzt gerade im verdichteten Gebäudebestand, also größere Wohneinheiten, da ist es anders als im Einfamilienhaus, da stößt die Wärmepumpe an Grenzen, aber es ist nicht völlig unmöglich. Dann kommen die Kosten hinzu. Das ist schon eine Schwierigkeit, das muss man ganz klar sagen. Und die Frage ist, wie lange Sie mit Ihrer jetzigen Heizung noch durchhalten können, ob die jetzt wirklich sofort ausgetauscht werden muss oder ob Sie sagen, zumindest, weil wir auch Lieferengpässe haben, wir haben das Fachkräftethema, die Fördermittel werden nochmal neu zusammengestellt gerade und eigentlich macht es Sinn, die Krise abzuwarten und wenn die Heizung das aushält, die Krise abzuwarten und dann auch mit einem bisschen Hoffnung auch noch auf technische Innovationen, insbesondere bei der Wärmepumpe und auf eine Verbesserung der Lieferketten, dass wir überhaupt wieder auch bezahlbar Photovoltaik und Wärmepumpen bekommen, dann in 2-3 Jahren sich des Themas wieder anzunehmen.
Denn für diesen Winter ist das ja sowieso nicht mehr, also kostensenkend. Also man kann das ja gar nicht mehr einbauen. Ich begrüße jetzt noch Manfred Bodenstein am Telefon.
Ja.
Herr Bodenstein, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ja, ich hätte eine Frage bei genossenschaftlichen Sachen, wie sich eine Solaranlage, ob ich mich da an die Zentrale da wenden muss oder ob ich das allein machen kann, also eine Solaranlage anzuschließen am Balkon.
Das, eine Genossenschaft ist nicht anders zu behandeln als andere Vermieter oder Vermieterinnen. Die Frage ist halt, ob durch diese Solaranlage auf dem Balkon das äußere Erscheinungsbild der Fassade beeinträchtigt wird und ob ein Eingriff in die bauliche Substanz erforderlich ist, was ja, wie Herr Sieverding vorhin beschrieben hat, nicht der Fall zu sein scheint. Dennoch würde ich dann empfehlen, die Genossenschaft wegen des äußeren Erscheinungsbilds um Genehmigung zu bitten, nicht, dass sie da viel Geld investieren, die Solaranlage investieren und dann kommt plötzlich die Unterlassungsverfügung der Genossenschaft.
Also zumindest anfragen.
Eine Frage überhaupt, wie ist das da mit der technisch, wie ist denn da die Kabelverlegung? Kann man das über die Tür oder ich weiß nicht, also bin da ein bisschen überfordert.
Herr Sieverding, da sind Sie vielleicht kurz gefragt.
Ja, das ist wirklich ein Plug-and-Play-System. Also da ist an den Modulen, die sind mit einem Wechselrichter verbunden und von dem Wechselrichter geht in aller Regel ein Schuko-Stecker, also ein normaler Stecker aus. Es gibt aber auch andere Einspeisestecker dafür, dann wird es ein bisschen komplizierter, aber wenn Sie eine Außensteckdose haben auf der Terrasse, dann können Sie einfach den Schokostecker in die Außensteckdose stecken und das System funktioniert.
Also eine einfache Angelegenheit. Herr Bodenstein, danke schön für Ihren Anruf hier.
Ja, recht vielen Dank Ihnen auch und noch ein Lob über diese Sache da, dass diese Panikmacher, ja, das finde ich sehr gut, dass Sie das machen.
Dass wir dagegen arbeiten.
Ja, genau.
Schön. Danke für Ihren Zuspruch, Herr Bodenstein. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Herr Sieverding, wir nähern uns ja jetzt dem Ende. Sie wollten gerne vielleicht noch zwei Worte zum Entlastungspaket sagen, weil darauf hoffen wir ja eigentlich alle, dass ein drittes vielleicht ja auch, dass ein viertes irgendwann in Mache ist. Dieses dritte Entlastungspaket, auf was können wir noch, wo ist da tatsächlich die für Sie absehbar größte Entlastung?
Ja, vielen Dank auch nochmal für das Lob, gerade mit der Panikmache. Das bezog sich ja auf den Blackout damals oder in vor einer Stunde. Da sehen wir kein Problem, aber wir machen uns schon Sorge, das muss jetzt auch nicht Panikmache sein, aber große Sorge darum, dass es viele Haushalte geben wird, die die hohen Energiepreise nicht mehr bezahlen können. Und ich bin immer so hin und her gerissen. Bei der Frage, hat die Bundesregierung das Problem, die Dimension, die uns da droht, in den nächsten Monaten wirklich verstanden? Und wenn dann wieder ein Entlastungspaket kommt, was vom Volumen her viel klingt, aber dann 16 Einzelmaßnahmen hat, wo ein Teil mit der Gießkanne dabei ist, frage ich mich schon wieder, ob sie das wirklich verstanden hat. Und ich zweifle daran. Und wir müssen nach meiner Auffassung wirklich die volle Konzentration darauf legen, zu verhindern, dass Menschen, die bislang in ihrem Leben immer so gerade klargekommen sind, die jetzt erstmalig vor der Frage stehen, ich kann die 2.000, 3.000 Euro, kann ich nicht bezahlen, die habe ich nicht und was bleibt mir dann? Und Frau Werner hatte ja schon aufs Wohngeld hingewiesen, das ist, und die Heizkostenpauschale, das ist ein Hoffnungsträger. Es gibt auch die Möglichkeit, gerade für Geringverdiener, ALG II, also Hartz IV, als Aufstocker zu nutzen. Das ist durchaus auch interessant, wenn die große Nachzahlung kommt. Dann kann man für den Monat, wo es die Nachzahlung gibt, dann eben aufstocken und das darüber dann vom Jobcenter bezahlen lassen. Das ist aber natürlich mit Bürokratie, das ist auch wieder mit diesem Schamgefühl, jetzt bin ich Hartz IV-Empfänger. Das ist nicht einfach und eigentlich wäre es sinnvoll, hier nochmal einen Mechanismus zu kreieren, die Politik sich zu überlegen, wie es für Direktzahlungen, gerade Haushalte, die wirklich davor stehen, dass sie ihre Energierechnung nicht mehr bezahlen können, und kompensiert zu bekommen.
Und andere Dinge, die in dem Entlastungspaket angelegt sind, wie die Strompreisbremse oder die Wohngeldreform, sind ja jetzt noch auf dem Weg. Einen kurzgefassten Wunsch von Ihnen, Frau Werner?
Ja, wir aus Sicht der Mieterinnen und Mieter wünschen uns natürlich auch nochmal diesen Kündigungsausschluss. Und insgesamt denke ich aber auch, das wurde auch im Laufe der Sendung gesagt, müssen alle mit ins Boot genommen werden. Alle müssen miteinander überlegen, wie Lösungen gefunden werden können. Es hilft dir, glaube ich, nichts, einen gegen den anderen kämpfen zu lassen, sondern gemeinsam zu überlegen, wie können wir uns gegenseitig vor dieser Krise schützen.
Frank Reginald Wolf vielleicht, den zitiere ich unseren Hörer zum Schluss aus seiner E-Mail. Je weniger ich brauche, desto reicher werde ich. Einen alten namenlosen Philosophen zitiert er hier und man müsse sich tatsächlich darauf einstellen, die fetten Jahre sind unwiederbringlich vorbei. Steigende Energiekosten, was können Verbraucherinnen und Verbraucher tun? Unser Thema heute. Ich danke ganz herzlich allen, die angerufen haben, die geschrieben haben, die vielleicht auch nicht rangekommen sind. Dafür entschuldige ich mich natürlich und danke an Wiebke Werner und Udo Sieverding.